Happy Shredding!
Wohnung ist natürlich das Allerwichtigste.
Ja, aber das sind doch keine Mindeststandards.
Ankommen in Göttingen. Studierende und Geflüchtete berichten. Ein studentisches Radioprojekt über Geflüchtete und Willkommenskultur in Göttingen.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Sendereihe Ankommen in Göttingen – Geflüchtete erzählen.
Hier sind Tomke
und Alice.
Viele Geflüchtete kommen als Jugendliche oder Kinder nach Deutschland. Alleine, noch nicht volljährig, keine Erziehungsberechtigten, das wird ganz neue Herausforderungen.
Können Sie sich das vorstellen, alleine mit 15 zig Kilometer zu gehen und schließlich hier neu anzufangen? Die jungen Geflüchteten müssen dies und sie brauchen eine ganz besondere Betreuung.
Diesen Flüchtlingen sowie der Betreuung durch die Jugendhilfe Südniedersachsen e.V. widmet sich der folgende Beitrag: Wir wollen nur dein Bestes.
Wir wollen nur dein Bestes. Kennen Sie diese Aussage? Erinnern Sie sich, wann so etwas schon mal jemand zu Ihnen gesagt hat? Oder etwas in der Art? Wir wollen nur dein Bestes. Was will man dagegen einwenden? Man will ja auch selber für sich das Beste, oder? Irgendwas soll man machen. Irgendwo rein soll man einwilligen. Warum soll ich jetzt Hausaufgaben machen? Warum soll ich mein Taschengeld sparen und nicht direkt ausgeben? Warum soll ich die Schule abschließen, obwohl ich keine Lust dazu habe? Wir wollen nur dein Bestes. Eltern, Lehrer, Erzieher, sie alle begleiten uns. Sie befehlen uns, sie helfen uns. Manchmal denken sie, dass wir den falschen Weg einschlagen. Dann greifen sie ein. Sie sagen dann, wir sollen einen anderen Weg einschlagen. Und doch zweifelt man und ringt mit sich. Das, was ich will, soll mir selber schaden? Und ich soll anders handeln, als ich es will, weil das besser ist für mich? Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Göttingen kommen, dann stellen sie sich oft genau diese Fragen. Sie sind ohne Eltern in Göttingen und werden deshalb von der Jugendhilfe betreut. Die Jugendhilfe bereitet junge Geflüchtete auf ein eigenständiges Leben in Deutschland vor. Mein Name ist Philipp Hartung und der folgende Beitrag folgt jungen Geflüchteten auf ihren neuen Wegen in Göttingen. Was sind ihre Hintergründe? Was sind ihre Ziele? Und wie werden sie dabei von der Jugendhilfe unterstützt? Wir folgen dabei Dawid, einem jungen Geflüchteten aus Eritrea.
Ich glaube, wenn ich nicht unter Minderjährige gewesen wäre, hätte ich diese Chance nicht gehabt, zur Schule zu gehen, zum Vorkurs besuchen.
Und Shirley, einer Betreuerin der Jugendhilfe Südniedersachsen.
Also ich glaube, wir können den Startpunkt legen. Wir können so ein bisschen den Startpunkt legen, dass sie Vertrauen in Deutsche, in Anführungsstrichen, gewinnen. Und alles andere müssen dann die Jungs in den nächsten Jahren und Jahrzehnten selber in Angriff nehmen, ja.
Wenn minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann sind sie hier ohne ihre Eltern und ohne nahe Verwandte. Und deshalb nimmt das Jugendamt sie in Obhut. Das Jugendamt beauftragt die Jugendhilfe. Und dann hilft die Jugendhilfe den minderjährigen Flüchtlingen. Um zu helfen, erklärt die Jugendhilfe den jungen Geflüchteten, was sie lernen müssen, um in Deutschland zu leben. Die Jugendhilfe Südniedersachsen hat dafür in Göttingen ein spezielles Fachteam gebildet. Im Fachteam junge Flüchtlinge arbeiten Betreuer, um jungen Geflüchteten zu helfen, um jungen Geflüchteten zu zeigen, wie man in Deutschland lebt. Die Jugendhilfe mietet für Geflüchtete eigene Wohnungen in Göttingen, sucht Sprachkurse, Schulplätze und Nachhilfe. Die Betreuer der Jugendhilfe sind Ansprechpersonen und Ortskundige. Für junge Geflüchtete ist das eine große Unterstützung. Und sie können das in Anspruch nehmen, bis sie 21 sind. Gleichzeitig müssen sich junge Geflüchtete an die vielen Regeln halten, die es in der Jugendhilfe gibt. Und sie müssen sich an die Regeln in Deutschland halten. Die offiziellen Regeln und die unausgesprochenen Normen. Das ist nicht immer einfach. Eine Schwierigkeit ist, dass die Betreuer den Geflüchteten manchmal selber nicht genau erklären können, wann man sich wie in Deutschland verhalten muss. Für solche einfachen Faustregeln ist das Leben in Deutschland viel zu komplex und unterschiedlich. Man muss das mit der Zeit erst lernen. Eine andere Schwierigkeit ist, dass die Geflüchteten sich oft vorkommen, als würden sie wie Kinder behandelt werden. Sie werden wie Kinder behandelt, obwohl sie in ihren Heimatländern teilweise schon selber für ihre Eltern und Geschwister gesorgt haben. Und obwohl sie auf eigene Faust tausende Kilometer überwunden haben. Und zwar im Alter von 14 oder 15 Jahren. durch die Sahara und über das Mittelmeer oder über die Türkei und die vielen Grenzzäune entlang der Balkanroute. Ohne ihre Eltern und natürlich ohne Economy-Class-Ticket. Welcher deutsche Jugendliche könnte das von sich behaupten? Und doch müssen junge Geflüchtete nach ihrer Ankunft in Göttingen erstmal wieder zur Schule gehen und sich erziehen lassen. Sie müssen die Nachtruhe in ihren Wohnungen einhalten, sich Taschengeld auszahlen lassen und pünktlich zur Nachhilfe gehen. Viele Menschen in Göttingen denken, dass junge Geflüchtete Hilfe brauchen. Das vermittelt allein ihr Aussehen. Sie sind jung, sprechen andere Sprachen und sind fremd in diesem Land. Doch man sollte vorsichtig sein, mit welchen Vorurteilen man jungen Geflüchteten begegnet. Das war Müslüm mit seinem Song Orang-Utan. Und hier ist das Lehrforschungsprojekt der Uni Göttingen zum Thema Geflüchtete in Göttingen. Heute mit einem Beitrag zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Für junge Geflüchtete ist das Leben in Göttingen eine Etappe eines langen Weges. Um zu verstehen, wie sie hier leben, muss man verstehen, woher sie kommen. Ich habe in Göttingen viele junge Geflüchtete kennengelernt. Viele von ihnen sind innerhalb der letzten 3 Jahre nach Deutschland gekommen. Insgesamt leben in Deutschland derzeit knapp 70.000 unbegleitete Minderjährige. Circa 90% von ihnen sind jung. Die meisten von ihnen lebten vorher in Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, sowie Nord- und Ostafrika. Ich kenne junge Geflüchtete aus Afghanistan, Eritrea, aus dem Irak, Libyen, Pakistan, aus Somalia und Syrien. Sie alle kennen von zu Hause das Leben in autoritären Regimen, in gespaltenen Gesellschaften oder in bewaffneten Konflikten. Dawid ist ein junger Geflüchteter, den ich kennengelernt habe. Er ist vor 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Heute ist er 19 Jahre alt und lebt in einer eigenen Wohnung. Er hat gerade die 10. Klasse am Gymnasium geschafft. Als Kind lebte Dawid in Eritrea. Eritrea liegt im Osten Afrikas, nördlich von Äthiopien. Eritrea wurde 1993 unabhängig von Äthiopien und bildete einen eigenen Staat. Die Helden und Generäle der Unabhängigkeit von damals sind heute die Funktionäre des Einparteienstaats Eritreas. Eritrea ist heute ein autoritäres Regime. Dawid lebte dort als Kind mit seinen Eltern, in einer Siedlung auf dem Land. Die Familie lebt von der Landwirtschaft. Um eine weiterführende Schule zu besuchen, zog Dawid als Jugendlicher zu seiner Tante in eine nahegelegene Stadt. Von seinen Verwandten kennt er die Aussichten für das weitere Leben in Eritrea. In Eritrea werden alle jungen Männer und Frauen in das Militär eingezogen. Auch wenn es in Eritrea gerade keinen Krieg gibt, alle jungen Menschen müssen zum Militär und bleiben im Militär. Beim Militär stehen sie im lebenslangen Staatsdienst. Sie leben in Camps. Sie arbeiten und bauen an Projekten, von denen sie nicht wissen, wem sie nützen. Das Geld, das sie dort verdienen, reicht nicht zum Versorgen einer Familie. In einem Sonderbericht der Vereinten Nationen von 2013 wurden in Eritrea schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen festgestellt. Reporter ohne Grenzen listen Eritrea in Sachen Pressefreiheit weltweit auf dem vorletzten Platz. Aus den Medien, aus Filmen und von Erzählungen können die jungen Menschen erahnen, wie das Leben in Europa ist. In Europa gibt es viel Wohlstand. Die Menschen können hier selber ihre Arbeit wählen und in Freiheit leben. Dawid sagt, die jungen Menschen in Eritrea stellen sich Europa wie das Paradies vor. Viele junge Menschen verlassen deshalb das Land und ihre Familien, um nach Europa zu kommen. Es ist schwer vorstellbar, was es für junge Menschen bedeutet, ihre Heimat zu verlassen. Dawid hat es selbst erlebt.
Ich bin eigentlich auch sehr traurig, dass unsere Generation einfach wertlos verschwindet. Also so mit 15, also 14, mit 15 und 16 das Land, die Eltern verlassen, ist eine große Katastrophe.
Doch diese Katastrophe ist nicht das Einzige, was junge Geflüchtete erwartet. Es ist sehr schwer, die Außengrenzen Europas zu erreichen und zu überqueren. Dieser Transit findet unter Lebensgefahr statt und fordert große Anstrengungen, viel Zeit und Geld. Wenn ein junger Eritreer nach Deutschland kommen will, muss er aufbrechen und zu Fuß die Grenze nach Äthiopien überschreiten. Von dort muss er einen Transporter finden, der ihn mit nach Khartoum nimmt, im Sudan. Khartoum ist die Hauptstadt des Sudan und hier hat sich ein Sammelplatz für Geflüchtete nach Europa gebildet. Von Khartoum aus gelangt man durch die Sahara nach Libyen, nach Tripolis am Mittelmeer. Dieser Weg alleine ist die Hölle. Unterwegs sind junge Geflüchtete rechtlos. Sie hängen in Lagern fest, sie werden gefangen genommen, erpresst, bedroht, beraubt. Sie sind schutzlos Gewalt ausgeliefert. Ihr Weg zieht sich hin. Immer wieder verzögert sich das Vorwärtskommen. Manchmal wissen sie nicht, welche Wege sie nehmen sollen. Ein halbes Jahr, manchmal ein ganzes Jahr sind die jungen Geflüchteten bereits weg von zu Hause, wenn sie das Mittelmeer erreichen. Sie haben bereits tausende Dollar von ihren Verwandten geliehen und bezahlt, um hierher zu kommen. Sie können nicht mehr umkehren. Dann wäre alles umsonst gewesen und in Eritrea sind sie Landesverräter. Also kommen sie über das Mittelmeer nach Sizilien und schließlich über Italien und die Alpen nach Deutschland, wenn sie nicht vorher gefasst und von den Behörden registriert werden. Die jungen Geflüchteten, die ich kennengelernt habe, haben diese Tortur hinter sich gebracht. Vor 3 Jahren haben sie dafür in etwa ein Jahr gebraucht, 6.000 Dollar geliehen und weiterbezahlt. Sie haben Stück für Stück 6.000 Kilometer Luftlinie überquert und dabei alle erdenklichen Gefahren in Kauf genommen. Heute, wo Europas Grenzen stärker gesichert werden, ist der Transit sogar noch schwieriger als zuvor. Dawid kann verstehen, dass junge Menschen trotzdem weiterhin versuchen, nach Europa zu kommen.
Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele Jugendliche noch fliehen wollen. Und das halte ich auch momentan für richtig, wenn man auch fliehen will, weil man auch ja keine Zukunft, auch ja keine Perspektiven sieht. Aber es ist auch ja nicht so einfach herzukommen und es ist sehr gefährlich, durch die Sahara über das Mittelmeer herzukommen. Und wenn man hier reich und wenn man hier ist, auch gut angekommen ist, lohnt sich. Ja, ich finde, es ist sehr traurig, also, dass viele Minderjährige das Land verlassen und ohne Perspektive. Sie werden es ja nach einem Jahr oder nach 2 Jahren hier nach Deutschland oder nach Europa schaffen. Aber 2 Jahre ohne Bildung, ohne Schule, guck, die Zeit vergeht, also umsonst.
Das war An den Grenzen von Vortrack Boyan Echomann. Und hier ist das Lehrforschungsprojekt der Uni Göttingen zum Thema Geflüchtete in Göttingen. Heute mit einem Beitrag zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Junge Geflüchtete kommen aus vielen Ländern nach Deutschland. Wenn sie aus Afrika aufbrechen, dann führt ihr Weg meistens über das Mittelmeer nach Italien. Es gibt auch Routen nach Griechenland oder über Marokko nach Spanien. Wenn Geflüchtete aus dem Nahen Osten oder Vorderasien aufbrechen, dann kommen sie oft über die Türkei und die sogenannte Balkanroute. Viele Geflüchtete sind inzwischen unbegleitete Jugendliche, weil sie noch die besten Chancen haben, in Europa bleiben zu dürfen. Doch egal, woher sie kommen, alle von ihnen haben Unvorstellbares auf sich genommen, um die EU zu erreichen. Wenn sie schließlich Deutschland erreicht haben, sind sie aber noch nicht am Ziel angekommen. Ihr weiter Transit ist abgeschlossen. Sie erhalten in Deutschland meist eine Aufenthaltsberechtigung, vorübergehend. 3 Jahre Flüchtlingsschutz oder 1 Jahr subsidiären Schutz mit möglicher Verlängerung. Die Geflüchteten, die ich kennengelernt habe, sind alles junge Männer und sie leben in kleinen WGs über ganz Göttingen verteilt. Sie sind zwischen 16 und 21 Jahre alt und werden hier vom Fachteam Junge Flüchtlinge betreut. Die wenigen Mädchen leben in Gastfamilien und werden von anderer Stelle betreut. Die Betreuer des Fachteams haben pro Woche 10 Stunden Zeit für die jungen Geflüchteten. In dieser Zeit regeln sie alles Organisatorische für ihre Jugendlichen. Anmeldungen, Termine vereinbaren, Gelder beantragen, Informationen einholen. Außerdem treffen sich Betreuer und Jugendliche mehrmals jede Woche im Büro. Dann werden Neuigkeiten besprochen, Betreuungsgeld ausgezahlt, Termine wahrgenommen und Schwierigkeiten diskutiert. Die Geflüchteten in der Jugendhilfe sind junge Männer. Sie befinden sich im Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein. Sie sind keine Kinder mehr, aber sie sind auch noch keine Erwachsenen. Deswegen gibt es manchmal Zoff zwischen Geflüchteten und ihren Betreuern. Die jungen Geflüchteten sollen oft umsetzen, was die Betreuer ihnen vorgeben. Abends 22 Uhr in ihren Wohnungen sein, pünktlich zur Schule erscheinen und zu einer Menge von Terminen, Hausaufgaben machen, das Betreuungsgeld ansparen. Die Betreuer müssen es wissen. Sie sind älter und kennen das Leben in Deutschland. Sie kennen die Anforderungen hier. Zu Beginn sind die Geflüchteten oft überwältigt. Vom Deutschlernen, von den vielen Regeln und den vielen Terminen. Irgendwann beginnen sie zu zweifeln. Muss ich das wirklich alles so machen, um hier zu leben? Eigentlich würde ich lieber arbeiten gehen und eigenständig leben und nicht noch länger zur Schule. Shirley ist seit 3 Jahren Betreuerin bei der Jugendhilfe im Fachteam Junge Flüchtlinge. Sie kennt die Vorstellungen, die einige junge Geflüchtete mit nach Deutschland bringen.
Man muss halt einfach sagen, dass in manchen Ländern ist halt das Konzept des Tagelöhners, Iran weiß ich halt, da ist das durchaus gang und gäbe. Da geht man hin an einem Tag und findet halt Arbeit für einen Tag, eine Woche, einen Monat, wie auch immer, wenn man halt einen Chef findet. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Oder wenn man dann halt mal krank ist an einem Tag, dann geht man da halt nicht hin. Hat man halt einen Tag keinen Verdienst, aber es gibt halt auch keinen Arbeitgeber, der die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann und sagen kann, der war nicht da. Das ist natürlich ein ganz anderes Konzept dann. Ich stelle einen bei Bedarf, aber es gibt halt dann auch keine Sicherheiten im Sinne von, wenn ich mal wirklich krank bin, dann verdiene ich halt nichts. Und wenn ich langwierig krank bin, dann verdiene ich halt auch nichts.
Shirley und die anderen Betreuer wissen, dass man in anderen Ländern auch mit informeller Arbeit ein gutes Leben führen kann. Doch sie wissen auch, was in Deutschland vor allem Absicherung bringt. Eine feste Anstellung. Deshalb erklären sie den Jugendlichen immer wieder, was sie in Deutschland erreichen müssen und was sie erwartet, wenn sie es nicht erreichen. Ohne Schule kein Abschluss. Ohne Abschluss keine Ausbildung. Ohne Ausbildung kein Beruf. Ohne Beruf kein Geld. Ohne Geld keine eigene Wohnung, kein eigenes Leben. Wenn die jungen Geflüchteten nicht einsehen, dass sie zur Schule gehen müssen, drohen ihnen harte Konsequenzen. Rechtlich basiert die Jugendhilfe auf dem Schutz des Kindeswohls, § 8a des Sozialgesetzbuchs. Kinder und Jugendliche sollen vor Gefahren in ihrem Umfeld geschützt werden. Sie sollen aber auch vor Eigengefährdung beschützt werden. Und wenn ein junger Geflüchteter die Schule schwänzt, dann gefährdet er sich selber. Denn ohne Schulabschluss findet er in Deutschland keinen Beruf. Und außerdem ist Schule schwänzen meistens schlecht für das Asylverfahren. Die Jugendhilfe sagt, es ist deshalb zum Wohle der Geflüchteten, wenn sie verordnet werden, zur Schule zu gehen. Die Betreuer beschützen die jungen Geflüchteten also manchmal vor sich selbst. Die Jugendhilfe ist dann erfolgreich, wenn ein junger Geflüchteter die Spielregeln akzeptiert und lernt danach zu handeln. Die Spielregeln der Jugendhilfe und die Spielregeln in Deutschland. Er muss Deutsch sprechen, mit Behörden und Finanzen umgehen, aber auch mit Nachbarn und der Gesellschaft in Deutschland. Später muss er einen Beruf finden. Ein junger Geflüchteter muss also lernen, die Regeln und Abläufe in Deutschland selbstständig zu meistern. Am Anfang bekommt er dabei noch viel Unterstützung von der Jugendhilfe. Je älter er wird, desto weniger Hilfe bekommt er. Und desto mehr muss er selber können. Die Betreuerin Shirley antwortet auf die Frage, was ein junger Geflüchteter nach 3 Jahren Jugendhilfe können muss.
Heute, glaube ich, würde mir tatsächlich die Antwort einfallen, wenn er ein gewisses Ziel in seinem Leben hat, das verfolgen kann und weiß, wo er sich Hilfe suchen kann, wenn er ein Problem oder eine Frage hat. Und da ist mir sehr aufgefallen, dass es halt einige Jungs gibt, die halt wirklich sagen, okay, ich weiß nicht alles, das ist auch okay, aber ich weiß, wo es Beratungsstellen gibt, wo ich hingehen könnte, wenn ich ein Problem habe. Und dass es aber auch Jungs gibt, die mit einer gewissen Naivität, die auch in Ordnung ist natürlich für das Alter, einfach sagen, ach, ich weiß schon alles, ich kriege schon alles und ja, das geht. Und also ich finde es eigentlich immer gut, wenn der Jugendliche sieht, okay, ich weiß nicht alles, das wissen wir als Erwachsene auch nicht, aber ich weiß, wo ich hingehen kann, wenn ich mir Hilfe holen müsste. Und das finde ich eigentlich immer wichtig, denn sie müssen nicht alles wissen, aber sie müssen halt wissen, wo sie hingehen können, wenn sie was nicht verstehen.
Das Ziel der Jugendhilfe ist also, dass junge Geflüchtete lernen, an wen sie sich bei Schwierigkeiten wenden müssen. Gerade im öffentlichen Raum müssen Geflüchtete außerdem ihr gewohntes Handeln anpassen, an örtliche Gepflogenheiten und Erwartungen der Gesellschaft. Dazu sollen Geflüchtete verstehen, was in Deutschland von ihnen erwartet wird. Und dann sollen sie frühere Gewohnheiten in der Öffentlichkeit zurückschrauben. Die Betreuer der Jugendhilfe wissen, dass das ein schwieriger Punkt ist für Geflüchtete.
Du kannst ja die eigene Kultur, den eigenen Hintergrund ja nicht austreiben oder sowas. Funktioniert nicht, ist auch nicht sinnvoll, dann verliert ein Mensch ja ein bisschen auch seine Persönlichkeit. Darum geht es ja auch nicht. Aber ja, ich glaube, sie müssen halt lernen und wissen, das Wissen haben, wie es in Anführungsstrichen hier läuft. Und gleichzeitig natürlich ihre eigenen Bräuche auch pflegen dürfen. Wenn sie natürlich andere Menschen nicht einschränken. Aber das halte ich schon für einen wichtigen Faktor.
Junge Geflüchtete lernen also, ein deutsches Leben zu führen und gleichzeitig ihren eigenen Hintergrund zu bewahren. Dawid ist seit 3 Jahren in Deutschland. Er hat die Spielregeln schnell verstanden und verinnerlicht. Ihm war klar, dass seine beste Chance darin liegt, schnell Deutsch zu lernen und aufs Gymnasium zu gehen. Er hat gemerkt, dass er sich den Deutschen und ihren Erwartungen zuwenden muss, wenn er hier weiter leben möchte. Wer dieses Ziel erreichen will, muss einiges hinter sich lassen.
Es ist wichtig, auch manchmal mit den Landleuten manchmal zu unterhalten und aber in der Zeit finde ich ja nicht so wichtig, dass man eigentlich zusammen abhängig bleibt, und weil man kommt ja nicht weiter. Man läuft in einem Kreis und kommt von dem Kreis nicht raus. Ich finde, wenn man hier ist, dann ist man zuerst die Sprache lernt und dass man seinen eigenen Weg geht und dass man auch was will ich denn erreichen und was will ich denn werden und wie kann ich denn jetzt, ich bin hier und ich kann jetzt nicht mit meiner einiger Sprache weiterkommen, das hilft mir ja nicht und meine Kultur hilft mir auch, okay, ich kann meine Kultur drin halten, das kann ja keiner wegnehmen und auch meine Sprache. Aber hier ist ja wichtig, dass man sagt, okay, ich suche jetzt, dass man ja so aktiv Kontakt zu den deutschen Jugendlichen sucht, damit man die Sprache lernen kann. Das lernt man auch dann die Gesellschaft, auch die Kultur und das.
Jetzt, nach 3 Jahren in Deutschland, hat Dawid seine ersten großen Ziele erreicht. Er hat die 10. Klasse am Gymnasium geschafft. Und er hat die Maßnahme im Fachteam Junge Flüchtlinge abgeschlossen. Er wohnt jetzt in einer eigenen Wohnung, ohne Nachtkontrollen, und bereitet sich auf die Oberstufe vor. Dawid hat in den letzten 3 Jahren viel gelernt. In Göttingen und in der Jugendhilfe.
Aber es gibt noch Sachen, die ich noch nicht, auf die ich noch nicht angekommen bin und die ich noch nicht erreicht habe.
Aus Sicht der Betreuer ist es ganz normal, dass es viel Zeit braucht, um komplett in Deutschland anzukommen.
Und das, um das rückzuspielen, das denke ich, geht tatsächlich nicht in 3 Jahren Jugendhilfe. Also da bräuchte man insgesamt mehr Zeit, wobei ich das auch nicht als unsere Aufgabe sehe, dass wir das in 3 Jahren reinquetschen. Also ich glaube, wir können den Startpunkt legen. Und alles andere müssen dann die Jungs in den nächsten Jahren und Jahrzehnten selber in Angriff nehmen. Ja.
Dawid lebt nun selbstständig. Doch das Ankommen in Deutschland ist immer noch nicht abgeschlossen. Als letztes wird er jetzt noch lernen, selber die Anfragen von Behörden zu beantworten, Anträge zu stellen und überhaupt den ganzen Papierkram. Das meiste andere kann er jetzt schon. In einem halben Jahr wird Dawid dann ganz ohne Jugendhilfe in Göttingen leben.
Ich würde sagen, es hat sich viel geändert. Man hat das Gefühl, dass man alles selber machen muss und dass man nicht von niemandem wartet und dass man alles selbst hinkriegen muss. Und dann, ich mache jetzt alles, was gemacht werden muss.
Das waren Stimmen aus und über die Jugendhilfe Südniedersachsen, die seit 2014 junge Geflüchtete bei ihren ersten Schritten in Göttingen begleitet. Verantwortlich für den Inhalt des Beitrages ist Philipp Hartung. Und ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Song, der von der Absicht handelt, anderen Menschen zu helfen. Hier ist Lauryn Hill mit Mr. Intentional.
Willkommen zurück bei Ankommen Göttingen, Geflüchtete erzählen. Nachdem wir eben einiges über junge Geflüchtete und die Arbeit der Jugendhilfe Südniedersachsen e.V. erfahren haben,
widmen wir uns im nächsten Beitrag einem anderen Thema. Sie dürfen auf ein Kochgespräch gespannt sein. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir begrüßen Sie zu unserem Radiobeitrag, der sich Kochgespräch mit Basil, dem Geflüchteten, nennt. Wir, Mia und Natascha, haben uns den Geflüchteten in Göttingen mit ganz alltäglichen Themen wie dem Alltag und dem Essen genähert.
Unser Studienfach Kulturanthropologie befasst sich nicht nur mit Volksliedern, Trachten und Heimat, sondern versucht auch zu ergründen, wie für uns ganz selbstverständliche Phänomene ablaufen. Die Definition des Alltagsbegriffs ist vielschichtig. In der Kulturanthropologie ist es ein systematischer Begriff, der kulturelle Handlungs- und Denkmuster beschreibt. Ein Teil des Alltags beschäftigt sich mit Essen. Essen und Trinken sind für alle Menschen lebensnotwendige Handlungen, die durch nichts ersetzt werden können. Emil Durkheim definiert sie als ein soziales Totalphänomen. das das gesamte gesellschaftliche Leben spiegelt. Als Alltagsritual repräsentiert Essen persönliche Handlungsräume, Familienstrukturen und gemeinsame Identitäten, also Kultur da. Denn was auf der Welt gegessen wird, ist weder beliebig noch unstrukturiert. Es folgt sozialen Normen, die kulturell verschieden sind. Claude Lévi-Strauss zufolge hat die menschliche Kultur nichts mit der Entdeckung der Schrift zu tun, sondern mit dem Essen. Sie habe mit der Unterscheidung der rohen von der gekochten Nahrung erst begonnen. Um über dieses Thema forschen zu können, benötigten wir Interviewpartner, die uns einen Einblick in ihr Leben gewährten. Aber es war kein einfacher Weg, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Wo findet man Geflüchtete in Göttingen? Auf der Suche nach ihnen wandten wir uns an Unterkünfte und Organisationen, wo uns am Ende nur eine Organisation weiterhalf. So bekamen wir per E-Mail Zugang zu den Flursprechern von einem Flüchtlingswohnheim, welche dann unsere Interviewpartner wurden. Im folgenden Interview werden wir mit Basel kochen und etwas mehr über sein Leben erfahren. Viel Spaß.
Ahlan wa sahlan. Das war meine Muttersprache und es bedeutet willkommen bei mir zu Hause. Mein Name ist Basel. Ich bin 24 Jahre alt und komme aus Damaskus, Syrien. Ich bin am September 2015 in Deutschland angekommen und habe zurzeit 2 Monate in Friedland und danach 6 Monate in Nonstig gelebt. Nun habe ich meine eigene Wohnung, die ich mit meiner Schwester teile.
Danke, Basel, für die Einladung und dass du dir Zeit für uns nimmst. Du möchtest heute mit uns Fateh bereiten. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen?
Ja, Fateh oder auch Tisseh ist ein typisches Freitagsessen in Syrien. Man kann es als Frühstück, Mittagessen oder auch Abendessen zubereiten.
Wir waren gestern mit dir im Sinem-Supermarkt in der Rudolf-Winkel-Straße. Wie wir gesehen haben, bietet der Markt eine Vielfalt an Lebensmitteln, die man in einem deutschen Supermarkt nicht so leicht bekommt. Arabische, türkische, persische Produkte und vieles mehr. Und natürlich Lammfleisch und kein Schweinefleisch. Kaufst du immer dort ein?
Also, es kommt darauf an, was ich brauche. Arabische Zustand und Fleisch kaufe ich im Sinne. Dort haben sie nicht nur türkische Lebensmittel, sondern auch die syrischen. Es ist etwas weiter weg und ich habe kein Fahrrad. Aber die Geschäfte in der Innenstadt sind etwas teurer. Aber Gemüse kaufe ich bei Lidl ein, weil ich finde, dass es dort frischer und billiger ist.
Und wo hast du von Sinem Supermarkt erfahren?
Mein Onkel wohnt in Göttingen seit 3 Jahren. Ich habe ihn gefragt, wo man arabisches Essen einkaufen kann. Außerdem arbeitet mein Cousin dort.
Seit 2013 gibt es offiziell in Göttingen keine Gutscheinausgabe mehr. Gegen die 1998 eingefügte Praxis protestierten Flüchtlinge sowie die antirassistische Szene in der Stadt. Dazu entstand eine Gutscheinumtauschbewegung, wo Unterstützer mit Gutschein einkaufen gingen, sodass Flüchtlinge für einen Teil ihrer Gutscheine Bargeld bekamen. Die Gutscheine konnten für Lebensmittel, Kleidung und Hausrat verwendet werden. Doch nicht für Busfahrkarten, Medikamente oder Rechnungen. 2012 erfolgte ein Erlass, der es den Kommunen künftig freistellte, Bargeld oder Wertgutscheine auszugeben. Anfang 2013 begann die Stadtverwaltung, Bargeld auszuzahlen. Doch die Verschärfungen ließen nicht lange auf sich warten. Die Asylpakete 1 und 2 in 2015 und 2016 jeweils brachten Einschränkungen in die soziokulturellen Existenzminimum mit sich. Basel bekommt zumindest keine Gutscheine. Er kann exakt das kaufen, was er für sein Gericht braucht.
Basel, wir haben Hummus, eine Sesampaste, Bohnen und vieles andere eingekauft. Brauchen wir all das, um Fateh zuzubereiten?
Ja, zurzeit bereiten wir eine Soße aus Hummus. Tahina ist die Sesampaste, Knoblauch, Zitrone und Joghurt vor. Dann zerflinken wir das Fladenbrot in kleine Stücke mit den Händen. Diese Stücke legen wir als eine Schicht in die Form. Darauf kommen wir Kirscherbsen und dann kommt die Soße mit dem Hummus. Nebenbei erwärmen wir Öl und gießen es in die Form. Zuletzt streuseln wir Kreuzkümmel und Zumak, was ein Gewürz ist. Dazu kommen Gewürzgurken und Hummus als Beilage. Und als Getränk kommt noch ein süßer Tee dazu.
Das hört sich toll an. Du meintest vorhin, dass Fatih ein typisches Freitagsessen sei. Wie meinst du das?
Also, Freitag in Syrien sind wie Sonntag hier. Da trifft sich die ganze Familie. Niemand hat Arbeit und alle essen zusammen. Jeder bringt etwas. Fatih, Falafel und Hummus, Reis, Gemüse oder Fleisch. Und das Essen kommt dann in der Mitte und wir sitzen uns im Kreis. Und danach kann man ausruhen oder schlafen. Das ist anders als hier in Deutschland. Wenn es viele Menschen sind, kommt das Essen oft auf einem Tisch und alle machen eine Schlange und holen Essen und danach setzen sie sich hin. In Syrien nicht. Alles wird herumgereicht, sehr eng verbunden.
Und was ist in deiner Erfahrung noch anders?
Ich habe auch bemerkt, dass hier sehr wenig Brot essen. In Syrien isst man immer mit Brot. Man tunkt Stücken Fladenbrot überall rein. Außerdem, Deutsche essen immer mit Messer und Gabel. Aber bei uns fast immer nur mit dem Löffel und mit Suppenteller. Und auch manchmal mit der Hand. Deutsche finden das ein bisschen komisch, glaube ich, aber es ist praktisch.
Nicht nur das Essen an sich ist Teil Basis syrischer Kultur, sondern auch seine Tischpraktiken. Durch diese wird die Mahlzeit zu einem Akt der Darstellung personaler und kultureller Identität. Dies reicht von im Kreis sitzen, wie er uns erzählte, bis hin zu wer das Essen vorbereitet, verteilt und zuerst probieren darf.
Du hast uns erzählt, dass zu Hause immer deine Mutter gekocht hat. Wann hast du das Kochen gelernt?
Also, als die Familie beschlossen hat, dass ich und meine Schwester von Syrien fliehen sollen, ist meine Mutter mit mir in die Küche gegangen, um mir das Kochen beizubringen. In der Theorie habe ich es schon gekannt, da ich meine Mutter dabei immer zu gesehen habe. Aber in der Praxis war es doch schwer. Arabisches Essen ist nicht immer einfach und erfordert oft viel Zeit. Und als ich hier war, habe ich deswegen immer angerufen, um zu wissen, wie es geht. Jetzt kann ich gut kochen. Einmal habe ich mit meinem Vater telefoniert und er hat nachgefragt, ob ich gekocht habe. Und ich habe ja gesagt. Und ihm erzählt, was ich gekocht habe. Und er war zur Zeit überrascht. Er hat gefragt, du weißt, wie man das zubereitet? Und ich habe ja gesagt. Aber in Syrien hast du es nie gemacht. Und ich habe gesagt, ja, weil zu Hause meine Mutter alles gemacht hat. Und ich müsste nicht machen. Und er hat gesagt, okay, wir werden kommen und wir werden probieren.
Jetzt hast du deine eigene Wohnung. Aber wie war die Erfahrung mit dem Kochen und Essen im Nonnenstieg?
Also, es gab dort keine Mahlzeiten, wie bei anderen Wohnheimen. Wir mussten für uns selber kochen. Das fand ich sehr gut. Aber es gab eine Küche für den gesamten Stock, also für ungefähr 30 Menschen. Ich habe in den ersten Monaten versucht zu kochen, aber am Ende habe ich meistens Fast Food gegessen.
Und wieso?
Ja, es war schwer, sich unter so vielen Menschen zu ordnen. Außerdem war es meistens unordentlich und schmutzig. Und wie gesagt, arabisches Essen braucht Zeit. Irgendwann verliert man einfach die Motivation und hat keine Energie, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Damit sie sauber machen oder Platz machen, man ist müde.
Wenn Kochen und Essen identitätsstiftend sind und Kultur und Heimat ausdrücken, ist die Küche der Raum, die Kulisse, wo dies stattfinden kann. Der Raum selbst wird zur Heimat, indem sich in ihm die sozialen Veranstaltungen verdichten und ihre emotionalen Hinterlassenschaften für jeden Einzelnen erkennbar werden. Doch wenn wir unter Heimat einen Satisfaktionsraum verstehen, in dem der Einzelne zur Ruhe kommt, er sein Gleichgewicht findet, weil es dem Einzelnen so sehr vertraut ist, dass er sich darin wiedererkennt, dann nein, war dies im Wohnheim auf keinen Fall so.
Basel, gab es noch andere Unannehmlichkeiten im Nonnenstieg?
Ja, ich hatte häufig keine Motivation, um von meinem Deutsch kurz zu lernen. Da es hier viel Lärm und Streit gab, gab es keine angenehme Atmosphäre zum Lernen. Seit ich nun eine eigene Wohnung habe, klappt es nun wieder viel besser mit dem Lernen.
Das klingt leider nicht so toll, aber du hast es trotzdem geschafft, gut Deutsch zu lernen. Und wie hast du das erreicht?
2 Monate nach meiner Ankunft in Deutschland begann ich mich nach Deutschkursen umzuschauen. Ich habe gemerkt, dass ich ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht weit kommen werde. Ich fand dann den Deutschkurs der ASTA, welcher von Studenten der Universität durchgeführt wurde. Dort hatte ich vor 4 Monaten jeden Tag 2 Stunden Unterricht bekommen. Das schloss ich mit A1 ab. Danach hatte ich einen weiteren Kurs, welcher 2 Tage in der Woche vor 3 Stunden ging. Auch machte ich einen Kurs an der Volkshochschule. Hier fand der Unterricht jeden Werktag von 9 bis 13 Uhr statt. Und seit Januar 2017 habe ich nun B1 erreicht. Nun arbeite ich daran, um B2 zu erreichen.
Der Prozess der Sprachaneignung gab Basel einen gewissen Ablauf in seinem Alltag. Aber was genau bedeutet Alltag? Ein Begriff, den wir häufig benutzen, aber uns nie wirklich darüber Gedanken machen, was er bedeutet. Alltag hat viele Definitionen. So wird er häufig als Unterschied zu Prominenten, als das Leben der Massen verstanden oder als ein Gegenteil von Fest- oder Feiertagen betrachtet. Grundsätzlich wird mit dem Begriff Alltag ein Bereich beschrieben, der nicht durch Besonderheit oder durchs Außergewöhnliche charakterisiert ist, sondern durch Banalität und Gewohnheit. So gesehen beinhaltet Alltag vertraute und sich wiederholende Routinehandlungen. Außerdem ist es durch ein unreflektiertes Leben geprägt und wird selbstverständlich hingenommen. Des Weiteren verläuft es nicht zufällig oder strukturlos, sondern hat spezifische Formen, die auf erfahrungsbezogene und ritualisierte Verhaltensmuster basiert. Über einen Tag hinweg finden verschiedene Wechsel zwischen Beschäftigung und Räumlichkeiten statt, sodass eine gewisse Struktur entsteht. Dieser Wechsel ergibt sich aus körperlichen Grundbedürfnissen und sozialen Normalitäten. Die Gesamtzeit eines Tages lässt sich im ersten Schritt in Produktionszeit, welche durch bestimmte Verpflichtungen gekennzeichnet ist, der Regenerationszeit und frei verfügbaren Zeit unterteilen. Des Weiteren kann die frei verfügbare Zeit unterteilt werden in eine gebundene Zeit sowie in eine nicht gebundene Zeit. Die gebundene Zeit ist ähnlich wie die Produktionszeit, wo man verpflichtende Tätigkeiten nachgeht, wie zum Beispiel Gartenarbeiten oder Reparaturen. Im Gegensatz dazu steht die nicht gebundene Zeit, wo es keine Zwänge und Verpflichtungen gibt.
Basel, wie sieht dein Tagesablauf der letzten Woche aus?
Also, ich stehe immer um 6.30 Uhr auf. Danach frühstückte ich und gehe zur Sprachschule. Der Sprachunterricht endet um 13.30 Uhr. Und wenn ich noch was einkaufen muss, erledige ich es nach der Sprachschule. Zu Hause mache ich erstmal einen Mittagsschlaf. So für 1 Stunde. Danach schaue ich, was ich so machen kann. Ich telefoniere auch jeden Tag mit meiner Familie. Ich denke auch, dass die Beziehung in der Familie hier anders ist. Ich denke, dass die Beziehung zwischen Kindern, auch junge Erwachsene und ihren Eltern enger in Syrien ist als hier. Hier ziehen die Kinder aus, wenn sie studieren gehen. Zum Beispiel in Syrien nicht. Hier rufen die Kinder ihre Eltern eher selten an. Ich frage, sowieso? Und sie sagen, dass sie keine Zeit haben. Und es scheint für alles okay zu sein. Das ist gut. Aber ich rede mit meinen Eltern jeden Tag. Ich rufe jeden Tag, um zu wissen, wie es ihnen geht. Und natürlich habe ich meine Mutter am Anfang noch mehr angerufen, wenn ich Kuchen wollte. Und ich mache es, weil man seine Familie respektieren sollte. Und meine Religion ist so von mir verlangt.
Wie war der Alltag in Syrien denn so? Hast du das Gleiche gemacht wie hier? Oder war die Strukturierung des Alltags in Syrien einfacher?
In Syrien kannte ich keine Langeweile. Da hatte ich immer was zu tun. Wegen der Uni und meinen Freunden. Als ich nach Deutschland kam, da kannte ich niemanden und sprach die Sprache nicht. Eigentlich dachte ich, ich treffe viele Syrer, da ich den Nachrichten immer erzählt wurde, dass in Deutschland nur so von Syrer rumwirbelt. Ich dachte, ich finde ein kleines Damaskus in Göttingen. Aber so war es nicht. Auf dem ganzen Weg hierher und in den Wohnheim traf ich nur wenige Syrer. Deswegen war mir immer langweilig. So habe ich das Fahrrad von meinen Cousinen genommen und habe Göttingen erkundet. Nun kenne ich Göttingen zu 80%. Dann gab es hin und wieder Treffen mit den Studenten von den deutschen Kursen. Die haben sich nach dem Unterricht mit uns getroffen. Da sind wir dann ins Café gegangen oder zum Fußballspiel anschauen. Aber wenn die Studenten fertig sind mit der Uni, ziehen sie wieder zurück nach Hause. Dann gibt es keine Treffen mehr. Ich bin auch am Anfang zu solchen Integrationscafés gegangen. Am Anfang konnte man dort Deutsche treffen und mit ihnen reden. Aber später kamen nur ein paar oder gar keinen mehr. Es ist gar nicht einfach, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Aber es wäre toll, da ich mein Deutsch verbessern möchte.
Es ist echt schade, dass es so schwer ist, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Aber hast du neben dem Verbessern deiner Sprachkenntnisse noch andere Pläne für die Zukunft?
Ja, natürlich. Ich möchte noch einen Master in Personalverwaltung Fachbereich machen. Aber früher muss ich noch B2 und C1 erreichen, um studieren zu können. Das sind die Voraussetzungen, um ein Studium in Deutschland zu beginnen. In Syrien habe ich schon 5 Jahre lang studiert und ein Diplom in BWL-Wissenschaften, Verwaltung, Fachbereich erhalten. Aber dieses Diplom wird hier in Deutschland nur wie ein Bachelor-Anschluss anerkannt, obwohl ich schon so lange studiert habe.
Das klingt nach einem guten Plan. Viel Erfolg. Wir sind zuversichtlich, dass du es schaffst, da du schon so vieles in kurzer Zeit erreicht hast. Fatih war übrigens sehr lecker, etwas säuerlich, aber erfrischend. Und der süße Tee hat das Gericht gut ergänzt. Vielen Dank für die Einladung, Basel.
Gerne. Tschüss.
Wir hatten nicht nur einige Treffen mit Basel, sondern haben uns auch mit mehreren Geflüchteten getroffen. Zusammenfassend aus den ganzen Gesprächen konnten wir feststellen, dass sie eins gemeinsam haben. Sie waren gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, da ein normales und friedliches Leben nicht mehr möglich war. Doch die Tagesstruktur eines Einzelnen ergibt sich durch verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten, den körperlichen Grundbedürfnissen und sozialen Normalität. Aber auch Gewohnheit, der Biorhythmus und äußere Zwänge spielen eine Rolle. So haben alle Interviewpartner versucht, ihren gewohnten Alltag aus ihrer Heimat wiederherzustellen, weil dies in ihren Augen die beste Alltagsstruktur basierend auf ihren gemachten Erfahrungen ist. Teil dieses Alltags beschäftigt sich mit Essen. Essen ist eine kulturell geprägte Form, die neben der Sprache zum Beispiel für die soziale und personale Identitätsbildung von großer Bedeutung ist. Und Essen und persönliche Identifikation haben eins gemeinsam. Es sind Bedürfnisse, auf die der Mensch nicht verzichten kann. Kulturell bedingt isst man das, was man gewohnt ist. Dieses alltägliche Bedürfnis verläuft vom ersten Tag an nicht reibungslos. Zum Teil erzählten uns die Geflüchteten, dass sie nicht wussten, wo man arabische Gewürze und Lebensmittel kaufen konnte. Ein Geflüchteter berichtete uns humorvoll von seiner Anfangszeit hier in Göttingen. Die erste Zeit habe er beim Einkaufen nur auf die Preise geachtet, statt auf die Etiketten, weil er diese noch nicht verstand. So kaufte er sich das billigste Fleisch im Supermarkt und später im Wohnheim wurde ihm dann gesagt, dass es sich dabei um Schweinefleisch handelt. Jemand anderes erzählte uns, dass er Spinat liebe, aber das deutsche Wort dafür nicht kannte. So hat er sich im Supermarkt nicht getraut, dieses Gemüse zu kaufen, weil er sich nicht sicher war, ob es sich hierbei um Spinat handelt oder nicht.
Wir hoffen, Sie hatten eine schöne Zeit mit uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Vergnügen mit dem nachfolgenden Beitrag. Verantwortlich für diesen Beitrag und am Mikrofon waren Mia und Natascha.
Damit kommen wir nun auch zum Ende der heutigen Ausgabe von Ankommen in Göttingen. Wir hoffen, Sie konnten einige neue Eindrücke und Erkenntnisse gewinnen.
In der nächsten und somit auch in der vierten Sendung geht es zum einen um das Leben von älteren Geflüchteten und zum anderen werden wir etwas über die Vernetzungsstelle für Belange von LSBTIQ-Geflüchteten in Hannover erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.